Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher und Sonntage. Heute geht es um Geschichten, die das Herz berühren, die dich mit einem Lächeln auf den Lippen einfach mit einem guten Gefühl zurücklassen. Feel-Good-Geschichten. Ich verbinde mit ihnen Wärme, Witz und ein cozy Setting. Was noch alles zu Wohlfühlgeschichten gehört, das verrät dir heute Julia Rogasch im Interview. Für mich in Wohlfühlgeschichten ist vor allen Dingen wichtig, dass es sich gemütlich, kuschelig und herzerwärmend anfühlt und ja, mich an Urlaubsorte bringt, weg von der Hektik des Alltags und der Großstadt hin zu zum Beispiel den Highlands in Schottland oder vielleicht auch nach Sizilien an einen schönen, warmen Strand oder eben an einen von Julias absoluten Herzensorten, Sylt. Bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, möchte ich dir aber noch ein paar persönliche Dinge erzählen, was bei mir gerade so los ist. Und zwar arbeite ich auch an einer, ich würde sagen, cozy Romance, die in einem Blumenladen in London spielen soll. Das heißt, die Protagonistin ist Floristin und dazu habe ich einen Tag lang in einem Blumenladen bei mir in der Nähe gearbeitet, der vom Vibe her wirklich total dem Blumenladen aus meiner Geschichte entspricht. Und es war einfach so, so toll. Ich habe so viel gelernt, auch sehr viele Dinge, die mir so gar nicht bewusst waren. Und ich finde ja immer, dass so etwas Romane total authentisch macht und man das auch beim Lesen merkt, diese kleinen Details, die es einfach atmosphärischer machen. Wenn du gerne mehr darüber erfahren möchtest, wie mein Tag im Blumenladen so war und an was ich sonst noch so arbeite, dann schau super gerne mal auf Patreon vorbei. Sehr viele der Beiträge kannst du auch kostenlos lesen. Das heißt, du musst einfach nur beitreten und Mitglied werden. Und ja, dann bekommst du schon jede Menge Insider-Infos und den Link zu Patreon, den findest du wie immer in den Shownotes zur heutigen Episode. Außerdem noch einmal die Erinnerung, dass du auch super gerne meinen Newsletter abonnieren darfst. Dann flattert nämlich auch sofort als Dankeschön eine Kurzgeschichte in dein Postfach. Außerdem erhältst du über den Newsletter auch Zugriff auf meinen Download-Bereich in der Website. Und da gibt es natürlich auch nochmal jede Menge cooler, buchiger Extras. Außerdem gibt es nur im Newsletter, ich teile das wirklich nirgendwo, weder auf Patreon noch auf Instagram oder Social Media, meinen Buchtipp des Monats, also welche Bücher ich so lese und was davon ich dir wärmstens empfehlen kann, was für mich richtig, richtig große Highlights waren, das bekommst du immer nur in meinem monatlichen Buchtipp über den Newsletter. Und zum Newsletter kannst du dich ganz einfach auf meiner Website unter juliazieschank.de eintragen. Ja, und dann habe ich nur noch einen allerletzten Hinweis, der mit meinem Kurs Buchübersetzen mit AI zu tun hat. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an diesen Kurs. Und falls du gerade mit dem Gedanken spielst, neue Märkte zu erschließen und deine Zielgruppe zu erweitern, indem du deine Bücher in anderen Sprachen zur Verfügung stellst, dann solltest du das jetzt tun. Denn der englischsprachige Markt, der ist bereits sehr gesättigt und in Zukunft wird es nur noch immer mehr werden, wenn der Markt wirklich mit Übersetzungen geflutet wird. Denn du kannst mir glauben, sehr, sehr, sehr viele Menschen werden die KI-Tools nutzen, um ihre Bücher in andere Sprachen zu übersetzen. Das heißt, wenn du also Sichtbarkeit und eine breitere Leserschaft für deine Geschichten gewinnen möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Und dazu hörst du dir am besten einfach mal das 10-minütige Einführungsaudio an und findest heraus, ob der Kurs Buch übersetzen mit AI zu dir passt. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit würde ich sagen, legen wir jetzt los mit Wohlfühlgeschichten und einem Wohlfühlinterview mit Julia Rogasch. Hallo Julia, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Ja, hallo, liebe Julia. Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung und bin ganz gespannt und freue mich, deine Fragen hier zu beantworten. Herzlichen Dank.
Ja, zwei Julias heute im Podcast, finde ich super.
Stimmt, genau.
Vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz den HörerInnen vorstellen und auch ein bisschen erzählen, wie du zum Schreiben gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Julia Rogasch. Ich schreibe jetzt seit 2016. Da ist mein allererstes Buch als E-Book herausgekommen beim Forever Verlag. Das ist die Imprint-Sparte des Ullstein Verlages und das ist damals als E-Book-Only erschienen. Und so ging das Ganze los. Und dem E-Book durften dann beim Forever Verlag weitere Bücher folgen. Damals hat der Forever Verlag dann auch Taschenbücher rausgebracht und nach einigen Büchern, wo sie dann das Konzept auch umgestellt hatten, da ging es wieder aufs E-Book zurück, hatte ich einen Weihnachtsroman geschrieben. Grundsätzlich immer sind es Sylt-Romane, die ich schreibe. Nach diesem weihnachtlichen Sylt-Roman kam dann die Anfrage, ob ich mir auch vorstellen könnte, das fürs Ullstein-Taschenbuchprogramm zu schreiben. Und da ist dann die Winterzauber auf Sylt-Reihe gestartet und entstanden. Und seitdem schreibe ich winterliche Sylt-Romane und jetzt immer mal auch einen Sommerroman zwischendurch. Grundsätzlich sind es immer Romane, die auf Sylt spielen und das als Handlungsort haben. Sie beginnen manchmal auch in Hamburg, Hannover. Es geht aber dann immer auf die Insel Sylt, meine Herzensinsel. Und ja, da sind jetzt schon einige Romane erschienen und im Mai erscheint jetzt das neue und es wird wieder ein Sommerroman. Und ja, der letzte war Wintertee im kleinen Büchercafé am Meer, der ist im letzten Jahr zu Weihnachten erschienen.
Ah, wie schön. Ich war zum Beispiel noch nie auf Sylt. Wann warst du denn das erste Mal? Wie kamst du zum ersten Mal nach Sylt? Und was ist für dich so das Besondere an der Insel?
Also das allererste Mal bin ich mit kurz vor 2 Jahren da gewesen, sagten mir meine Eltern. Und seitdem wirklich jedes Jahr mindestens einmal, also eher noch häufiger jetzt, je älter ich wurde und bin also mit meinen Eltern schon damals gefahren und habe das als Kind genossen und da ganz tolle Urlaubserinnerungen sammeln dürfen. Und später hatte ich dann das Glück, dass ich auch in meinem Mann jemanden gefunden habe, der die Insel genauso liebt wie ich und da auch schon vor unserer Beziehung hingefahren ist. Und wir das also gemeinsam auch genauso weitermachen konnten und wirklich sehr häufig jetzt auf der Insel waren. Wir sind mal mit meinen Eltern gemeinsam gefahren, mit meiner Schwester und ihrer Familie. Also häufig sind wir auch eine große Runde, die dahin fährt. Und eigentlich ist das so unser regelmäßiger Jahresurlaub, der uns nach Sylt führt. Und zurzeit dankbarerweise auch häufiger, weil ich dann das auch oft zur Recherche mitnutze und sage, wir fahren auch mal im Frühjahr oder auch mal im Herbst. Und verbinde das mittlerweile auch hier und da mit Terminen, dass ich da mal Bücher signieren darf oder auch jetzt zu einer Lesung fahren durfte Ende letzten Jahres. Und das hat natürlich Sylt für mich nochmal verändert, nachdem das immer so eine Urlaubsinsel für mich war, wo ich einfach ganz besondere Orte zu schätzen wusste und immer wieder gerne hingefahren bin und da vieles genossen habe, sei es die Strandspaziergänge am Strand, also an der Westseite oder auf der Wattseite, je nachdem, wonach einem zumute war, das tolle Essen auf der Insel und einfach den Wind um die Nase wehen zu lassen, habe ich immer die Insel dafür einfach geschätzt. Schon als Kind habe ich es genossen, dort am Strand mit meinem Mann und dann mit meinen eigenen Kindern, denen ich das weitergeben durfte oder darf immer noch. Und heute sogar mit unserem kleinen Hund. Wir haben Ende letzten Jahres einen Hund bekommen und jetzt kommt die auch mit und war auch schon einmal mit auf Sylt. Und es ist einfach meine Herzensinsel, wo ich einfach das Gefühl habe, da dürfen so Träume auch entstehen und habe so gedacht, hier gehören meine Romane hin, weil da ist für mich einfach so viel Tolles passiert und ich habe wunderschöne Momente da erlebt und aus der Kindheit über meine eigene Jugend, über die Zeit mit meinem Mann, die Kindheit meiner eigenen Kinder, die Hochzeit meiner Schwester, also Momente und dann war Sylt für mich einfach der Ort, wo solche Geschichten für mich einfach spielen sollten und dürfen.
Wow, hört sich richtig schön an. Und ich finde, man hört auch in deiner Erzählung die Begeisterung und die Leidenschaft für die Insel raus. Und ich finde auch persönlich immer, dass man schon auch den Unterschied merkt, wenn jemand an den Schauplätzen von seinen Romanen war und da wirklich so mal die Atmosphäre richtig hat aufspüren oder aufschnappen können. Von daher richtig cool, dass ja, du dich da mit der Insel so toll auskennst und so eine tolle Verbindung auch dazu hast. Und ich bin mir sicher, das merken auch die LeserInnen beim Lesen deiner Geschichten. Wir sprechen ja heute über cozy Geschichten, cozy Romance. Und da bist du ja quasi die Meisterin dafür, denn alle deine Geschichten haben ja dieses gemütliche, kuschelige, herzerwärmende, würde ich mal sagen. Und ja, was macht denn für dich eine gute Wohlfühlgeschichte aus?
Also Wohlfühlgeschichten sollen für mich einfach so sein wie eine herzliche Umarmung. So das Gefühl, dass man beim Lesen von einer Kuscheldecke umhüllt wird, das haben mir auch hin und wieder Leserinnen reflektiert, dass das so das Gefühl ist, wenn sie meine Romane lesen und so eintauchen in die Geschichte und die einfach dem Leser oder der Leserin gut tun, dass man sich wegträumen kann vom Alltag. Und also egal, ob es einem vielleicht gerade nicht gut geht, wo man sagt, ich brauche jetzt einfach mal was für die Seele, mich stresst, sei es das politische Geschehen oder irgendwelche Ängste, Sorgen. Und ich möchte einfach mal eine Geschichte lesen, wo ich weiß, es ist alles gut und es wird alles gut. Oder wenn man sich's auch einfach nur gemütlich machen will, um einfach den täglichen Stress einfach mal außen vor zu lassen und ein bisschen abzuschalten. Also ich stelle mir immer vor, dass gute Wohlfühlgeschichten die Leser so an die Seite der Figuren holen, wo sie sich dann in der Atmosphäre bewegen, in der sich die Figuren bewegen und der Leser vielleicht auch gerne wäre. Also, dass man sagt, ich wäre jetzt gerne auf Sylt, ich wäre jetzt gerne in der kuscheligen Teestube und würde mich mit einem Buch im Büchercafé einkuscheln oder der Konditorin über die Schulter schauen, wie sie kleine Köstlichkeiten zaubert. Und dabei soll der Leser einfach immer begleitet sein davon, dass er die Geschichte mit einem guten Gefühl genießen kann, dass am Ende einfach alles gut wird. Und auf dem Wege dahin wünsche ich mir einfach, dass er die Figuren so sehr ins Herz schließt und sie so gerne hat, als handelt es sich dabei um gute Freunde, also mit denen man dann lacht, mit denen man aber auch leidet und mitfiebert, ob alles so gelingt, wie man sich das wünscht oder die Figur sich das wünscht und sich mit ihnen dann auch über das Happy End ganz besonders freuen kann. Und da ist für mich auch immer wichtig, dass Wohlfühlgeschichten, da lege ich persönlich immer Wert drauf, auch einen emotionalen Tiefgang haben. Also Momente, in denen man wirklich auch bangt und zittert. Vielleicht vergießt man auch mal eine Träne. Da hatte ich heute Morgen gerade eine Leserin-E-Mail, die gesagt hat, ich muss mich erst mal sammeln und es hat mich so sehr bewegt und es hat mir so viel mitgegeben für meinen Weg, weil ich selber eine schwierige Phase habe. Und das schätze ich einfach auch sehr, weil ich denke immer, dass die Leser dann sich über die gute Wendung auch ganz besonders freuen können und dieses Wohlfühlgefühl ganz ausgeprägt auch genießen können, wenn sie so mit den ganzen Emotionen der Figuren auch durch die Geschichte gehen. Und dafür soll halt die Wohlfühlgeschichte Figuren bieten, die so ein bisschen Freunde sind, so für eine Zeit lang, wo man das Buch zuklappt und sagt, ach, wie schade, dass ich mich jetzt von denen irgendwie verabschieden muss und ich wäre gerne noch ein paar Schritte mit denen weitergegangen. Das ist so für mich das, was Wohlfühlbücher ausmacht.
Würdest du denn sagen, es sind so typische Elemente oder Themen in ja, Wohlfühlbüchern oder vielleicht auch gerade in deinen Büchern?
Also ich meine, typische Elemente sind für meine Bücher einfach die zauberhafte Atmosphäre, also die größte Rolle spielt, dazu eine Liebesgeschichte, die von irgendetwas bedroht wird, was sich zum Schluss auflösen kann. Das gilt sicherlich für fast alle dieser Bücher. Und bei mir ist es so, dass die Figuren in den Geschichten einen Neubeginn auf privater und auch beruflicher Ebene häufig starten. Also da spielen auch die Freundschaft und die Familie eine große Rolle als Elemente, weil sie oft den Weg in diese neue Zukunft und in dieses neue Leben gemeinsam so überwinden. Also Freunde, Paare oder auch Mütter, Tochter oder Tante, Nichte, Konstellationen überstehen und überwinden so bestimmte Sorgen und Nöte. Und kommen dann auf einen Weg, wo die Hauptfigur auf den Weg zum persönlichen Glück wieder sein kann. Und da sind bei mir auch typische Elemente, dass die Beschreibungen der Dinge, die manchmal ganz klein sind, aber das Leben so lebenswert machen, in den Vordergrund gerückt werden. Also die Geräusche am Meer, die Düfte, wie riecht es da, der Sinn für die Natur, für kulinarische Genüsse. Und häufig ist auch ein Element noch, dass ein Geheimnis in der Geschichte vorkommt, also oft ein Familiengeheimnis, wie jetzt in der Teestube, da gibt es eine alte verbotene Liebe der Großeltern oder Oma und einen Konflikt zu den Figuren. Warum können die Figuren nicht zusammenkommen? Da ist der Hintergrund einer Figur, sie hat vielleicht den Halt verloren und sucht ihn wieder auf Sylt, wo sie ihn dann findet in dieser cozy Umgebung, die das wichtige Element ist. Und aber auch bei den anderen Figuren, die das zweite wichtige Element sind, weil sie einfach da in den Figuren diesen Halt finden, den sie vorher verloren hatten und dann wieder auf ihren Weg kommen. Und immer muss irgendwie der Konflikt da sein, dass man mitfiebert und mitleidet. Er darf aber nicht so groß als Element sein, dass das Happy End so ganz ernsthaft in Frage gestellt wird, weil dann so ein bisschen das Wohlfühlen dann auch verloren geht. Und das sollte sich, finde ich, ein bisschen die Waage halten.
Was mir auch aufgefallen ist, weil du auch gerade schon meintest mit diesem Genusselement, also das sehe ich auch immer gerade, das meistens ja sogar schon in den Titeln, dass es dann irgendwie heißt, die kleine Pralinenfabrik oder ja, bei dir die Teestube. Ich glaube, einer deiner Romane spielt ja auch in einem Bonbonladen. Also genau. Wie wichtig würdest du sagen, ist so dieses diese Verbindung vielleicht auch mit Genuss und Essen, irgendwas Süßem?
Ja, also für mich ist das wirklich ein Element, was ich da ganz hoch aufhänge, weil ich sage so, gerade jetzt so mit dem Bonbonladen, da war es jetzt so, da hatte ich für meine Kinder damals, als ich überlegte, was machen wir auf Sylt im Sommer, vielleicht ist das Wetter schlecht, ich plane mal ein bisschen was, was kann man so tun? Und dann sind wir auf die Bonbonmanufaktur gekommen und die haben einen Kurs da gemacht. Und dann habe ich so richtig gemerkt, wie die Augen leuchteten und wie sie so richtig drin waren und mir das erzählt haben. Ich habe natürlich auch selber ein bisschen zugeschaut und in diesem Laden so diese ganzen Düfte wahrgenommen und diese positive Stimmung, dass alt und jung wirklich gesagt haben, oh, schaut mal, das ist ja wie früher und da kann man ja nach Herzenslust schlemmen. Und dann dachte ich mir, das ist so ein ganz toller, besonderer Wohlfühlort, wo man einfach eine Geschichte gut spielen lassen kann, weil da ganz viel Emotionen schon erzeugt werden, wenn man nur durch den Raum geht, diese tollen Farben sieht, die Bonbonfarben, alles so pastellig und leicht. Und genauso ist es dann auch in dem Teestubenroman zum Beispiel oder in dem Büchercafé. Das ist ja so ein ähnliches Setting von dem Winterlichen her, dass man den Strandspaziergang absolviert hat und ordentlich durchgepustet wurde vom Wind und dann irgendwo einkehrt, da duftet es dann schon nach der Friesentorte oder nach schönem Gebäck. Und genau das finde ich immer wichtig, in den Geschichten zu transportieren, dass man einfach dieses Wohlfühlen der Leser auch dadurch erzeugt, dass man so ein bisschen in das Handwerk reinschaut, wo der Roman spielt. Also sie riechen den Duft, sie gehen mit durch die Backstube und sie schmecken das quasi schon auf ihrer Zunge beim Lesen. Und es hat für mich so einen ganz wichtigen Aspekt für meine Wohlfühlromane, dass immer in so einem Ort irgendwie spielt, wo man so ein bisschen die kulinarischen Genüsse auch erleben kann. Wobei es auch mal eine Kerzenwerkstatt gab, da war es dann nicht so kulinarisch, aber auch da spiele ich dann ganz viel mit den Düften und mit den Sinneswahrnehmungen, Wärme und so weiter. Das sind so Orte, wo einfach ich mir meine Geschichten immer gut vorstellen kann, dass die, oder das, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die Figuren da das erleben, was ich mir für sie wünsche, so.
Ja, das stimmt. Die Orte, die transportieren alle schon so einen richtigen Vibe. Und ich fand es auch so cool, dass du auch Büchercafé gesagt hast. Ich glaube, das ist auch so ein heimlicher Wunsch von uns Autorinnen, ein Büchercafé zu eröffnen oder eins in der Nähe zu haben. Ich habe nämlich auch mal einen Roman geschrieben mit einem Büchercafé und ich habe so das Gefühl, in Büchern gibt es diese Form von Kaffee viel öfter als in der Realität.
Stimmt, ich fürchte es wirklich auch. Also ich habe in dem Zuge auch recherchiert und auch tatsächlich Kontakt aufgenommen mit Büchercafés, um zu fragen, läuft das so, ist das realistisch? Und dabei ist mir auch aufgefallen, wie selten gibt es die eigentlich? Und genau in meiner unmittelbaren Nähe gab es die so gar nicht. Und dann dachte ich, wie schade, ich wäre so gern einfach mal vorbeigegangen. Und es kamen auch viele, viele Nachfragen von Leserinnen, die gesagt haben, ich fahre jetzt nach Sylt und ich wollte mir das mal alles angucken. Und wo finde ich denn so ein Büchercafé? Und dann bin ich auch ganz traurig, dass ich sagen muss, es gibt es in der Form leider gar nicht. Es wäre so schön und ein großer Wunsch von uns Bücherfreunden sicherlich und Autoren und Lesern. Aber ja, das ist ein Sehnsuchtsort irgendwie, den es ruhig häufiger geben dürfte, finde ich.
Also hier Geschäftsidee, Büchercafé auf Sylt. Genau. Gern geschehen.
Ja, das wäre großartig, bin ich sofort dabei.
Ja. Das ist wahr. Ja, du hast jetzt auch schon gesagt, dass bei dir das oft auch verbunden ist mit so einem Schicksalsschlag zum Anfang. Ich habe auch das Gefühl, dass die Romane häufig eben mit so einem auslösenden Element beginnen, der dann zu einem Neuanfang oder vielleicht sogar auch zu einem Heimkommen führt. Was sind denn noch so Erzählmuster, die dir so auffallen in Wohlfühlromanen?
Erzählmuster, würde ich sagen, dass es häufig so eine chronologische Abfolge ist, die ich häufiger mal wiederentdecke in Romanen, dass es so eine in chronologischer Abfolge stattfindet. Es ist irgendwas passiert, also entweder wurde vielleicht die Figur betrogen, es starb die Großmutter, die Mutter, die Tante, irgendwer, der etwas hinterlässt oder auch manchmal nur die Frage hinterlässt, was mache ich eigentlich aus meinem Leben? Kann ich das mal in Frage stellen? Bin ich auf dem richtigen Kurs? Möchte ich vielleicht auch was ändern? Und es gab so einen auslösenden Moment und dann spiele ich zwar am Anfang immer mal wieder, damit das auch eine Rückblende kommt, dass man sagt, Oder man macht einen Prolog, in dem irgendwas stattfindet, was der Leser erstmal gar nicht einordnen kann, wo aber ein Interesse geweckt wird und was sich manchmal erst am Ende aufklärt. Und ich mache das dann so, dass am Ende manchmal auch, dass ich da auch ein paar Monate oder Jahre vorgreife, um einen Strang abzurunden, der vielleicht die Geschichte für mich dann noch abschließt. Kann mir aber auch sehr gut vorstellen und erlebe das oft in Büchern, dass man auch mit Rückblenden spielen kann, die für Wohlfühlatmosphäre sorgen können. Also so stelle ich mir vor, wenn man jetzt einen Roman schreiben würde, wo die Protagonistin sich vielleicht an ihre weihnachtlichen Kindheitserinnerungen bei ihrer Oma auf Sylt erinnert, dann kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass man da auch ein Wohlfühlen erzeugt, indem man diese Wärme der Zeit oder diese Geborgenheit, die da empfunden worden ist, vielleicht war die Eigentümerin einer Teestube oder eines Cafés oder eines solchen Ortes, und dass man das auch wunderbar damit einfließen lassen könnte, dass man da das Erzählmuster mal ganz anders gestaltet und nicht chronologisch in der Gegenwart, sondern auch mit Rückblenden versieht und sich die Protagonistin einfach in eine Zeit zurückversetzt, in ihre Kindheit und an gemütliche Weihnachtsfeste denkt. Und das eignet sich sicherlich auch gut, um diese warme Atmosphäre zu schaffen und das zu transportieren, denke ich.
Ja, das stimmt, das ist auch eine gute Idee. Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass der Schauplatz auf jeden Fall entscheidend ist. Also gerade eben Sylt, also so Küstenromane, habe ich auch das Gefühl, sind wirklich sehr typisch, oder eben halt auch Kleinstädte. Ja, vielleicht grenzen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen auch ab. Feelgood-Roman von so anderen Wohlfühl-Genres. Also wie würdest du sagen, unterscheidet es sich zum Beispiel zu Cozy Crime oder Cozy Fantasy?
Ja, also ich bin der Meinung, dass ich meine Romane zum Beispiel jetzt nehme ich mal die normalen Liebesromane, die jetzt nicht nur auf Cozy ausgelegt sind, dadurch, dass es nicht nur um die Liebesgeschichte geht, sondern dass man die Figuren auch bei ihren Neustarts beruflich und privat begleitet, mit ihnen sozusagen den Wohnort wechselt, was ich schon am Anfang mal sagte, und in der eigenen persönlichen Historie dann den Umgang mit den Schicksalsschlägen und Veränderungen richtig miterlebt. Also man begibt sich mit den Figuren auf die Suche nach dem persönlichen Glück, was vielleicht jetzt gar nicht unbedingt in anderen Büchern so das Ziel ist, oder wenn man jetzt einen anderen Liebesroman nimmt, wo es rein um die Liebesgeschichte geht, das ist in den Romanen vielleicht ein bisschen anders. Also da spielt gar nicht unmittelbar eine neue Liebe die Hauptrolle, sondern so viel mehr drumherum. Also die Liebe muss dabei sein, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Part und die muss vielleicht während der Geschichte wachsen. Aber meine Figuren schließen sozusagen auch immer die Schlafzimmertür. Also das hat meine Lektorin mal gesagt und hat gesagt, was dort geschieht, wird bei dir immer nur angedeutet. Also da sehe ich einen großen Unterschied von meinen Geschichten zu einer Liebesgeschichte. Da sieht man sie noch weggehen in ihren Schlafraum oder wo auch immer und sind dann aber hinter der verschlossenen Türen, und das spielt nicht die Hauptrolle. Und außerdem sind meine Romane dann immer so wie ein kleiner Kurzurlaub für die Seele an einem Sehnsuchtsort, wie in dem Fall Sylt, wo man einfach da auch über die Insel ein bisschen was erfährt, was so als Beiwerk noch dazu kommt zu dem Roman und nicht nur die eigentliche Handlung entscheidend ist. Man erlebt, dass die Atmosphäre dort am Meer, die offene Seite oder die Wattseite, man erlebt die Natur, kulinarische Genüsse. Und all das soll neben der eigentlichen Handlung rund um die Liebesgeschichte erlebt werden und dann für dieses Rundum-Wohlfühlgefühl sorgen. Also da ist nicht so der Fokus nur auf die Liebe, die sich entwickelt, aber wie gesagt auch ein ganz wichtiger Part natürlich, der muss auch dabei sein. Aber ich möchte immer, dass am Ende des Tages dann die Figuren so ihren Weg und ihr Glück so gefunden haben, was so umfassend ist einfach, wo die Liebe eine Säule ist, aber noch ganz viel mehr. Manchmal sind neue Freundschaften entstanden und sie finden andere Figuren oder fühlen sich einfach neu an einem neuen Wohnort wohl. All das unterscheidet es vielleicht noch so ein bisschen von den anderen Arten der Bücher oder Romane.
Würdest du dich denn gerne noch in so einem anderen cozy Genre mal ausprobieren?
Ja, also ich finde selber Cozy Crime total spannend, also unwahrscheinlich interessant, lese das auch sehr gerne, habe mich aber noch nicht so konkret mit dieser Idee beschäftigt, dass ich jetzt sagen könnte, da hätte ich einen Plan oder ähnliches. Also ich kann mir genauso gut vorstellen, dass irgendein schrulliges alte Damen-Duo auf eigene Ermittlungstour geht auf Sylt, und das würde für mich wunderbar dahin passen, und habe schon hin und wieder mal sowas zusammengeschrieben, aber habe mich noch nicht konkret damit so auseinandergesetzt. Ich kann es mir nur sehr gut vorstellen, und das wäre so ein Genre, was ich noch ganz interessant finde.
Gibt es denn auch irgendwelche Tipps, die du den HörerInnen weitergeben kannst, wie du zum Beispiel auch sprachlich in deinen Romanen diese gemütliche Atmosphäre schaffst?
Ja, also Also ich höre immer wieder, dass ich sehr ausführlich und bildlich beschreibe, wo sich meine Figuren gerade befinden und was die Atmosphäre an dem jeweiligen Ort oder in der jeweiligen Szene so ausmacht. Und das muss man immer so ein bisschen die Waage halten. Zu ausführlich möchte sicherlich auch keiner, aber ich versuche immer, wie durch eine Kamera zu schauen. Also und genau das in Worte zu fassen, was ich dann sehe und gleichzeitig aber auch fühle. Also ich verwerte wirklich meine eigenen sinnlichen Eindrücke und stelle es mir selbst vor. Also ich gehe auf den kleinen Wintermarkt, ich horche in mich hinein, stelle mir das vor, wie riechen die gebrannten Mandeln und was löst dieser Geruch aus, muss mich dann auch in die Figur versetzen. Hat sie das schon mal gerochen? Mag sie sowas oder denkt sie dabei an irgendwen Bestimmtes, mit dem sie das immer erlebt hat? Wenn wir am Strand entlang gehen mit den Figuren, wie fühlt sich der Sand an den nackten Füßen an? Was verbinde ich damit? Gibt es Erinnerungen? Welche Erinnerungen hat die Figur in dem Moment? Und ich stelle mir also richtig vor, ich gehe am Strand entlang, ich gehe über den Weihnachtsmarkt. Was sehe ich hier? Was fühle ich? Was höre ich vielleicht? Und stelle mir dann vor, dass ich mit dem, was ich aufschreibe, so wie in einem Film beschreibe, den ich kommentiere für einen Menschen, der den Film aber gar nicht sieht. Und das ist immer so ein bisschen mein Tipp, um das Ganze dann zu Papier zu bringen. Also ich versuche, die Gedanken aus dem Hier und Jetzt mit an meinen Schreibtisch zu nehmen, nutze dafür auch wirklich oft mein Handy, wenn ich morgens zum Beispiel den Sonnenaufgang in Kaitum anschaue, was ich dann regelmäßig tue auf Sylt und am altfriesischen Haus stehe, was auch immer in meinen Romanen vorkommt. Dann filme ich einmal das, wo ich weiß, das wird bei mir eine Szene im Roman werden. Filme das in aller Ruhe, schaue genau, was passiert hier, was fühlt man hier, was denkt man, wie sehe ich hier die Häuser, wie hört sich zum Beispiel das Schilfgras an und wo genau geht die Sonne auf, dass das auch alles stimmig ist. Sehe ich von hier aus einen Leuchtturm oder ist das unrealistisch? Ist der ganz woanders? Wann ist hier vielleicht ein Blätterrauschen oder also wenn man die Blätter Windrauschen hört, wann hört man sie nicht mehr, wenn es eher winterlich wird, wann geht das los und wie ist hier der Geruch, wenn Ebbe ist oder und all diese Dinge, die notiere ich mir wirklich, mache mir da richtig echte Notizen oder ich nehme sie auch per Video wahr und spreche auch, während ich die Videos nehme, mir nochmal dazu, was ich da transportieren will und nehme das wirklich so dann eins zu eins mit an den Schreibtisch, weswegen das für mich dann auch einfach wichtig ist, dass ich vieles, was ich zu Papier bringe, auch in irgendeiner Form erlebt habe. Nicht genauso wie die Figuren, das ist sicherlich auch gar nicht möglich und notwendig, aber dass ich so die Orte erlebt habe und genau sagen kann, so ist es hier, so hört sich's an. Und ich persönlich verwende gerne die Ich-Perspektive beim Schreiben für meine Romane, nicht immer, aber oft. Und das ist für mich so besonders schön, dass der Leser auch genau mitfühlen kann, was die Figur erlebt und so sich genau in sie hineinversetzen kann. Das sind so meine persönlichen Tipps, um da die Atmosphäre transportieren zu können.
Du hast ja am Anfang auch erwähnt, dass es manchmal bei dir auch emotional wird und dann vielleicht auch mal beim Lesen eine Träne verdrückt wird. Wie gehst du denn mit schwierigen Themen um? Oder anders gefragt, wie viel Drama verträgt denn so ein Feel-Good-Roman?
Ja, also meine Leserin reflektiert mir hin und wieder, dass es mir in meinem Roman gelingt, auch traurige Themen und Herzschmerz mit einfließen zu lassen, ohne dass das Wohlfühlgefühl verloren geht. Und das finde ich immer sehr schön, weil sicherlich muss man darauf achten, dass die Thematik nicht zu schwer wird und immer dieser Funke Hoffnung durchschimmert, dass ja am Ende alles gut wird, weil man sich einfach wohlfühlen will mit diesem Roman. Und dieser soll auch durch die Geschichte tragen und für Zufriedenheit sorgen. Und ein wenig Spannung darf sicherlich mal sein und auch ein bisschen mitfiebern und so weiter. Denn um so richtig Wohlfühlen zu erleben, muss ja auch das Gegenteil stattfinden und hin und wieder auch ein tiefes Tal aus Unwohlsein und Sorgen und Gedanken durchschritten werden. Und sonst ist für mich auch die Wahrhaftigkeit der Wohlfühlmomente dann nicht so gegeben. Und das alles halte ich für wichtig, baue jedoch auch immer wieder gerne schwere Themen mit Tiefgang ein. Also das ist nichts, wovor ich zurückschrecke, weil ich selbst finde, dass das einfach zum Leben dazu gehört und die Geschichte authentisch und realistisch macht und auch für die Entwicklung der Figuren ganz wichtig ist. In meinen Geschichten besitzen die Figuren oft eine große Stärke, die sie vielleicht noch gar nicht selbst erkannt haben und entwickeln diese dann, sodass sie auch schwere Situationen wie Schicksalsschläge oder Krankheiten am Ende meistern. Also da stelle ich mir vor, dass die Leser sich identifizieren können und vielleicht daraus auch ein wenig Zuversicht schöpfen für das eigene Leben. Denn vielleicht wird da dann, wie im Roman, am Ende auch alles gut, wenn man eine ähnliche Haltung wie die Figuren entwickelt und daran wächst. Also sei es auch nur in Nuancen. Stelle mir dann immer vor, dass ich Figuren entwickle, die man sich selbst als Begleiter in derlei Situationen wünschen würde. Also wenn man selber vor einem schwierigen Lebensmoment steht und sagt, ich weiß einfach nicht weiter. Und dann ist da jemand, der einem das Signal gibt, mit dir kann ich alles schaffen. So gebe ich meinen Lesern so die Figuren auch an die Hand und man ist nicht allein. Das ist mein Umgang damit. Wir kriegen das gemeinsam hin und so versuche ich dann immer diese schweren Themen mit einem Wohlfühlroman zu verknüpfen, dass man einfach ja das Gefühl hat, da ist so eine Figurenkombination, die einfach auch schwierige Themen schafft und trotzdem ist die Figur am Ende ganz glücklich und es ist ein Happy End wirklich rundherum, trotz aller Schwierigkeiten und ja, Stolpersteine, die vielleicht zwischendurch mal geschehen sind.
Ja, das macht für mich auch irgendwie so die Kunst aus, diese Balance zwischen Leichtigkeit und Tiefgang. Also wenn man das gut hinbekommt, dann ist es wirklich perfekt. Welche Rolle spielt denn bei dir in deinem Roman auch Humor zum Beispiel?
Also ich würde sagen, dass also Humor, finde ich, ist ein Element, was auf jeden Fall wichtig ist. Also ich bin da ein großer Fan von Figuren, die immer wieder auch so kleine, subtile, humorige Nuancen mit einfließen lassen, so viel wie in meine Romane einfach passt, weil sie sind sicherlich nicht vorrangig auf Humor ausgelegt. Wobei ich immer hoffe, dass so einzelne Szenen so zum Schmunzeln anregen. Also da ist es aber so weniger dieses, ich bin witzig oder es ist richtig darauf angelegt, dass hier ein Schmunzler kommt, sondern da ist eher so die eigenwillige Art einer alten Sylterin, die ganz trocken ist und trocken einfach irgendwas raushaut, was einfach zu ihr passt, obwohl die Figur nicht gezielt komisch angelegt ist, sondern wo man sagt, ja, das ist so stimmig und sie hat so genau den Kern getroffen. Das passiert eher so beiläufig. Also es ist sicherlich nicht so rein auf das Humorige ausgelegt, aber ein wichtiger Faktor, dass der Leser auch immer wieder mal schmunzelt und das lese ich immer mal, wenn die Rezensionen kommen, dass zwischen Weinen und Lachen und wirklich auch alles dabei ist und das freut mich natürlich besonders, wenn das gelingt.
Du hast vorhin auch gesagt, deine Bücher sind ein Kurzurlaub für die Seele. Das fand ich so eine schöne Aussage. Und ich finde, das spiegelt sich auch schon in den Titeln tatsächlich wieder. Also deine Bücher haben halt so traumhafte Namen wie Wintertee im kleinen Büchercafé am Meer. Hast du Tipps zum Coverdesign oder zum Titel, um eben die richtige Zielgruppe anzusprechen? Wie muss da so ein typisches Cover aussehen?
Ja, also ich bin natürlich da sehr, sehr verwöhnt, dass ich vom Verlag so wahnsinnig schöne Cover vorgelegt bekomme, die einfach zauberhaft sind und ich da immer die Sprache des Verlages absolut mitspreche und jedes Mal die Cover sofort liebe. Und da gefällt mir besonders gut dran, dass auch zum Beispiel die Cover oder die Romane an sich immer eine ganz besondere Haptik und Optik haben. Das ist auch so besonders. Also die Winterromane, die glitzern zum Beispiel immer ein bisschen, was gerade so bei winterlichen Romanen ganz schön ist, weil sie häufig auch ein Geschenk sein sollen. Und es passt natürlich so in die glitzerige Vorweihnachts- und Weihnachtswelt. Oder bei den Sommerromanen, dass die Struktur des Rätehauses so ein bisschen fühlbar ist und so ein bisschen glänzt, wenn man es ins Licht hält. Und das sorgt so beim Lesen des Taschenbuches für so ein angenehmes Gefühl in der Hand. Und das Glitzern passt natürlich einfach sowieso als Geschenk und zu Weihnachten, wie gesagt. Und ja, auf den Covern ist natürlich eine gewisse Ähnlichkeit auch immer mal wieder. Da sind halt immer die Reetdachhäuser, die einfach in jedem meiner Romane eine große Rolle spielen. Da ist die kleine Manufaktur für Kerzen, da ist die Manufaktur für Bonbons. All die verlagere ich oft in die Friesenhäuser, in die typischen. Und die wecken dann, oder die Cover sollen dann natürlich schon diese Sehnsucht nach diesem Kurzurlaub für die Seele, den du eben ansprachst, schon wecken. Da ist so was Niedliches. An den Bonbonladen flattert so eine Wimpelkette im Wind, die so ein bisschen glänzt. Und da ist natürlich so dieses, was einen eigentlich mit der Geschichte erwartet, schon so ein bisschen verraten, sage ich mal. Und das ist mir so ganz wichtig, dass man sieht, okay, ich kann mich hier drauf einlassen. Hier, da ist Meer zu sehen, da ist Strand zu sehen, das gemütliche Reetdachhaus. Und dieses Bunte der Bonbonwelt und bei den Winterromanen, da sehe ich ein gemütliches Café, eine Teestube und kann da so ein bisschen reingucken, sehe gemütliche Sessel mit Regalen und im Hintergrund sehe ich aber auch das Meer blitzen. Meist sitzt noch ein kleiner Hund irgendwo davor und spielen dann auch in den Geschichten immer eine Rolle. Und da wird schon im Cover ganz, ganz viel transportiert und das gebe ich auch wirklich als Tipp mit, dass man das schon macht, weil das Cover einfach so das Erste ist, wo man sagt, okay, jetzt nehme ich es mal in die Hand und für viele spielt es einfach eine Rolle und es zaubert in den Leserköpfen dann schon ein Bild an einen Ort, an dem man sich auch vorstellen könnte, mit einer heißen Tasse Tee zu sitzen oder auf der Bank von Bonbonladen, den Wind zu genießen, mal den Alltag außen vor zu lassen und einfach das Meer zu bestaunen, entweder durchs Fenster aus der Teestube heraus oder aus dem Büchercafé oder einfach von der Bank aus und dieses Wohlfühlgefühl schon beim Anschauen des ersten oder beim ersten Anschauen des Buches schon entstehen kann.
Du hast am Anfang erzählt, dass du mit Weihnachts- und Winterromanen begonnen hast. Würdest du sagen, dass Weihnachtsroman vielleicht sogar der ultimative Feel-Good-Roman ist?
Ja, also mein allererster Roman, der war noch eher sommerlich, wo es dann aber so in den Ullstein Verlag hinüberging. Da war dann die Winterroman-Zeit angebrochen sozusagen. Und das war auch tatsächlich so ein Element, wo ich mich damals mit dem Verlag zusammengesetzt habe. Und dass das einfach so ein ganz passendes Drumherum für einen Roman ist. Also für mich strahlt die Weihnachtszeit eine ganz besondere Magie aus. Und diese Zeit bedeutet für mich einfach eine Zeit des außergewöhnlichen Wohlfühls. Es ist nochmal anders als zu jeder anderen Jahreszeit. Und Elemente wie Wärme, ein besonderer Duft, die Liebe natürlich, Familienzeit oder gemeinsame Zeit mit Herzensmenschen, die ja nicht nur Familie sein müssen, Freunde, Bekannte, bekommen eine hohe Bedeutung rund um diese Festtage. Und weil aber gerade in den Wochen vor den Festtagen auch irgendwie eine allgemeine Hektik oft ausbricht und man diesen Zauber vor lauter To-Dos und Terminen und Weihnachtsfeier hier und dort und Geschenkekauf manchmal gar nicht so richtig genossen werden kann, wie man es sich selbst vielleicht wünscht, finde ich, dass Weihnachtsromane hier eine willkommene Gelegenheit sind, sich so kleine Auszeiten zu gönnen und auf die winterliche, weihnachtliche Insel, in dem Fall in meiner Romane, reisen zu können, wenn das im normalen Leben gerade undenkbar ist, weil so viel Hektik und Stress einfach auch vorliegt. Und gerade auch als Geschenk, finde ich, zu dieser Zeit kann man dann auch anderen eine kleine Wohlfühlfreude machen und sagen, hier ist mal eine kleine Auszeit und gönn dir das, vielleicht auch zwischen den Jahren dann, wo dann manchmal ein bisschen Ruhe einkehrt. Und für mich passt es einfach sehr, sehr gut mit den Themen, die ich mir so als gemütliche Themen vorstelle, wie ein Büchercafé oder die Kerzenmanufaktur, passt natürlich wunderbar auch zum Weihnachtsthema, dass man diese Gemütlichkeit besonders schön transportieren kann. Und ja, also für mich ist das Weihnachtliche wirklich ein ganz, ganz passendes Thema für Wohlfühlromane einfach. Wobei das für den Sommer für mich auch gilt, weil das ja einfach auch als Nordseeinsel einfach ein Ort ist, wo man sich wahnsinnig wohlfühlen kann, auch im Sommer, wenn die Sonne scheint und man das Meer noch ganz anders genießen kann. Und da kann genauso Wohlfühlmomente entstehen, auch beim Lesen. Und ich hoffe auch, die dann transportieren zu können, ohne die Wärme und die kuschelige Gemütlichkeit eines Winterromans.
Ich finde auf jeden Fall auch, dass Weihnachten nochmal so eine ganz besondere Magie innewohnt mit den vielen, ja, Lichterketten und den Kerzen. Also deine Kerzenmanufaktur passt da ja wirklich perfekt und Plätzchen. Es ist schon irgendwie eine ganz besondere Zeit, die mit nichts sonst zu vergleichen ist. Ich finde auf jeden Fall, dass deine Bücher richtig, richtig Lust auf Sylt machen. Also ich glaube,
Freut mich.
auch schon ganz weit oben auf der Reiseliste. Ich muss da auch unbedingt mal hin.
Schön. Ja, kann ich nur empfehlen. Wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, liebe ich die Insel sehr und ja, bietet einfach wahnsinnig viel zu jeder Jahreszeit. Das auf jeden Fall. Aber es ist ja auch schön, wenn man durch Bücher mal hinreisen kann und sich ein Bild machen kann und dann Interesse geweckt wird. Das freut mich auch immer, wenn auch Leser manchmal mir dann kriege ich Bilder vom Autozug über Instagram oder so oder mir schickt auch einer mal eine Buchungsbestätigung. Mein erstes Mal Sylt, ich bin jetzt so gefesselt und die Geschichten haben mich so begeistert und ich will mir das alles angucken. Das ist natürlich total toll und ich denke, wow, das ist so besonders. Da habe ich genau das erreicht, was ich mir so wünsche, meine Liebe für diese Insel zu teilen, weil ich finde, jeder sollte da mal gewesen sein, der irgendwie gerne an der Nordsee ist und einfach den oder einen Ort so mit so ganz besonderer Vielfalt auch erleben will. Und das ehrt mich natürlich besonders, wenn dann die Leser da auf Spurensuche gehen. Dann kriege ich Bilder von dieser Bank beim altfriesischen Haus, von der ich eben sprach. Und dann wird genau das fotografiert, was ich beschrieben habe. Und ich sitze jetzt hier quasi neben Alea und schaue morgens den Sonnenaufgang. Und das ist natürlich so total niedlich und schön, wenn ich das dann lese und sage, ach, das ist echt eine große Freude. Und so hatte ich mir das, ja, gewünscht, ist fast übertrieben. Das habe ich mir nie vorstellen können, dass das irgendwann so wird. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Autorenglück, das dann zu sehen.
Ja, definitiv. Super schön. Ich hätte dann jetzt eigentlich nur noch die Abschlussfrage an dich, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag. Also der startet irgendwie bei mir mit trotz alledem immer früh im Aufstehen. Das genieße ich einfach so, weil in so einer Familie ist ja irgendwie immer was los und weil keiner sonst so früh aufsteht, habe ich dann einfach mal ganz meine Ruhe und kann einfach den ersten Kaffee trinken oder ähnliches und dann ein schönes Frühstück mit meiner Familie. Und vor allen Dingen dann Spaziergänge. Das ist immer so das Nonplusultra. Das tut mir total gut, ob ich danach schreiben will oder wie auch immer. Erstmal raus mit dem Hund und mit der Familie eine große Runde drehen. Gerne auch mit meiner Schwester und ihrer Familie. Das genießen wir sehr. Dann vielleicht irgendwie in den Eisdiele einkehren oder ähnliches und wirklich so ein bisschen Sonntagsgefühl genießen. Und wenn dann alle so ein bisschen zur Ruhe kommen, teilweise den Hobbys nachgehen oder einfach nur lesen, setze ich mich auch oft an den Laptop und nutze die Sonntage dann auch, um zu schreiben oder ein bisschen was zusammenzufassen, was ich mir so vorgestellt habe, weil halt Spaziergänge auch für mich immer so total inspirierend sind und ich da ganz viel dann auch nochmal für mich sammle und aufnehme und am Sonntag oft auch die Zeit da ist, dass ich auch ein bisschen was schreiben kann. Das genieße ich tatsächlich, weil das für mich wirklich ein, ja, Erholung einfach ist und ja, und wann immer es dann auch geht, auch ein bisschen selber zu lesen, weil da muss ich wirklich schauen, dass ich da immer die Zeit auch für einräume, weil es mir einfach total wichtig ist. Ich aber oft so zwischen der Entscheidung stehe, lese ich jetzt oder schreibe ich jetzt? Und man muss da trotz alledem immer ein bisschen auch dranbleiben, dass man selber auch liest, finde ich, als Autorin. Das ist einfach so wichtig und so wertvoll. Und da sind natürlich Sonntage auch total gut geeignet für, wenn alle so ein bisschen so ihren Interessen nachgehen und man einfach mal den Raum hat, da ein bisschen in ein Buch abzutauchen und so möglichst einfach aus diesen Bausteinen soll so ein Sonntag sein, dass es mir so richtig gut geht. Und ja, das sind so eigentlich die Dinge, die ich mir dann vorstelle.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Wohlfühlsonntag, der ja auch sehr gut zu dir und deinen Wohlfühlgeschichten passt.
Ja, stimmt. Genau. Ja, so ist es auf jeden Fall.
Wo finden dich denn interessierte HörerInnen im Internet und auf Social Media?
Ja, also auf jeden Fall bin ich auf Instagram über meinen ganz normalen Namen immer aktiv. Also da über Julia Rogasch findet man mich. Ich habe eine Homepage, juliarogasch.com, wo ich auch immer mal Neuigkeiten bekannt gebe und ähnliches. Und auch bei Facebook bin ich aktiv. Und das sind so die Plattformen, wo man auf jeden Fall so die Neuigkeiten über meine Romane und mich findet. Und wenn ich dann mal auf Sylt bin, versuche ich auch immer die Leser oder die Follower mitzunehmen, dass wir gemeinsam mal einen Sonnenaufgang oder so einen Untergang im Live angucken oder dass wir da irgendwie die Orte gemeinsam mal besuchen, dass ich mal filme und ein bisschen was dazu sage, wenn ich da bin. Das versuche ich auch immer. So, da bin ich ja leider nicht regelmäßig häufig im Monat, sage ich mal, aber so oft ich da bin, nehme ich dann da auch gerne meine Follower alle mit und ich finde das immer ganz schön, dass man da noch ein bisschen ergänzend zu den Büchern auch ein bisschen Bildmaterial liefern kann, um die ganzen Orte dann auch anschaulich zu machen, nicht nur durch das geschriebene Wort sozusagen.
Ja, ich packe die Links zu Social Media auf jeden Fall auch in die Shownotes zur heutigen Episode und dann
Ja.
sage ich Dankeschön, dass du uns heute in die Welt der Feelgood-Romane mitgenommen hast und ich finde, das Gespräch war auch wirklich sehr gemütlich und hat bei mir definitiv auch ein cozy Gefühl jetzt hinterlassen.
Das freut mich sehr. Herzlichen Dank. Es hat mir auch super gut gefallen und hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. Herzlichen Dank für die tollen Fragen und ja, das war wirklich super schön.
Super schön, das ist doch ein treffendes Schlusswort für die heutige Episode. Und wenn du das genauso siehst, dann hinterlasse mir doch sehr gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Und um keine zukünftigen Episoden mehr zu verpassen, abonniere den Podcast gerne in einem Podcast-Player deiner Wahl. Und dann hören wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.